Dann möchte ich auch ganz herzlich danken an Daniel und Gabi, die haben nämlich heute den neuen Gemeindebrief mitgenommen. Also wenn ihr die Türe verlässt, nehmt den unbedingt mit. Ganz herzlichen Dank. Ein schönes Bild vom Brot vorher auf dem Bild hat mich sehr angesprochen. Danke auch Marcel für die Technik. Ja, wir haben uns unterhalten, was könnte man als nächstes eine Predigserie machen daraus. Und wir sind dann darauf gekommen, dass wir den Jakobusbrief möchten predigen. Und ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr gerne nur so 2-3 Vers hat. Ich habe die Herausforderung, 12 Vers. Und zuerst habe ich gedacht, es sind eigentlich 3 ganz verschiedene Themen. Aber beim Vorbereiten habe ich gemerkt, dass eben gleich der Text als eins muss angeschaut werden. Ich lese jetzt euch den Text vor und nachher möchte ich einen kurzen Überblick geben über die 5 Kapitel vom Jakobusbrief. Also nur ganz kurz. Es sollte nicht 35, 40 Minuten gehen. Also, Jakobusbrief, ab Vers 2. Wichtig ist, das Volk Israel ist in der Diaspora, in der Zerstreuung. Das ist noch wichtig zu wissen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Lieben, wenn ihr in Prüfung verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Scheit hervor. Durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen, makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und es wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorbehaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweifelns. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind ausgepeitscht einmal hierhin, dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er vornimmt, zum Vorschein. Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, haben wir gehört, in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich das vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Wow. Und wer reich ist, soll vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Wie eine Blume auf dem Feld. Wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras verbrennt, verwelkt die Blume und die Schönheit ist dahin. Genauso wird es auch der Reiche vergehen mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Und dann kommt wieder Vers 12. Glücklich zu preisen, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz, das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Marcel, darf ich die erste Folie haben? Es geht also jetzt mal um den grossen Überblick. Mittel 1, der Christ in der Prüfung. Kapitel 2, das Leben zwischen Glaube und Werke. Der Luther hätte Jakobusbriefe nicht wollen in Kanon aufnehmen vom Neuen Testament, weil der Jakobusbrief die Spannung aufzeigt. Der Glauben ohne Werk ist tot. Ganz spannend. Kapitel 3 geht alle uns an, die Macht der Worte und ihre Wirkung. Uns ist zu wenig bewusst, was für Wirkung unsere Worte haben. Ganz ein praktischer Vergleich vom Jakobus. Kapitel 4, das Leben in dieser gefallenen Welt. Kapitel 5, Leben in der Spannung, Armut, Reichtum, kommt heute Morgen auch vor. Geduld, Ungeduld und Heilung. Die 5 Kapitel. Jetzt komme ich zum heutigen Text. Jakobus 1 bis 12 hat eigentlich 4 Hauptthemen. Seht es eine ganz besondere Freude, liebe Geschwister, wenn ihr in Anfechtung fallt. Und zwar, wenn ihr verschiedene Arten durchmacht. Der Jakobus betont Freude in der Anfechtung. Das ist herausfordernd. Wisst ihr warum? Die grösste Anfechtung ist, wenn ich keine habe, hat Martin Luther gesagt. Ich könnte euch jetzt x Beispiele aufzählen von Dietrich Bonhoeffer. Wenn er in der letzten Phase von seinem Leben durchgeschüttelt worden ist, bis aufs Gröbste. Durchgeschüttelt worden ist aufs Gröbste. Aber der Jakobus fordert uns auf, Freude, wenn die Prüfungen falsch. Freude, wenn die Anfechtungen falsch. Der zweite Teil, Vers 5 bis 8, die Macht des Gebets. Ich komme in der letzten Folie darauf, was haben wir für eine Strategie? Und was möchte ich herausstreichen? Wenn es euch aber an Weisheit fehlt, bitte Gott darum und sie wird ihm gegeben werden, denn Gott gibt allen gerne und macht dem, der ihn bittet, keine Vorbehaltungen. Und am Schluss, Vers 8, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Die Macht des Gebets. Vers 9 bis 11, der krasse Vergleich. Ich habe mir lange überlegt, warum kommt der Jakobus mit dem krassen Vergleich. Er sagt nämlich, ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde ihm Gott verliehen hat. Und wer reich ist, soll vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Der krasse Vergleich. Ich kann euch nur sagen, der Arme oder der, der wenig hat, wir sind ja alle irgendwo reich. Der, der wenig hat, denkt, wenn ich nur so wäre wie der, dann ging es mir auch gut. Und darum, und es ist eine Täuschung, wenn wir meinen, wenn wir viel haben, zahlen wir viel Steuern, aber wir haben auch viele Herausforderungen mit dem, was wir haben. Und der Arme, der weniger hat, ist vielleicht glücklicher als der, der mehr hat. Und der, der viel hat, denkt, was kann ich noch mehr machen, dass ich noch reicher werde. Und der Vers 12, der Segen des Ausharrens. Jetzt möchte ich schwerpunktmäßig heute Morgen predigen. Ich habe gestern Morgen die Annelies eine Folie gezeigt und ich habe gemerkt, das ist viel zu viel. Dann hat sie gesagt, Thomas, das erschlägt mich fast. Wenn ich die Folie sehe, was du alles hast, das erschlägt mich fast. Dann habe ich dreimal leer geschluckt. Bin am Mittag nach der Abfahrt aufs Velo. Das ist für mich das Beste. Frische Luft. Punkt. Manchmal ist weniger, viel mehr. Welchen Wert oder welche Arten der Versuchung kennt die Bibel? Liebe Freunde, es gibt vier Arten von der Versuchung. Ich komme gleich darauf zurück. Drei Arten von der Versuchungen möchten uns zur Sünde verleiten. Es gibt vier Arten. Drei Arten von der Versuchung möchten uns in die Sünde verleiten. Eine Art von der Versuchung erprobt unser Liebesverhältnis zu Jesus. Und jede Art von der Versuchung hat eigentlich die gleiche Art, sich zu wehren. Ich habe heute Morgen in der stillen Zeit noch etwas ganz Gutes gelesen. Da geht es um den geistlichen Kampf. Die drei Arten Versuchungen haben ein Ziel, uns aus dieser tiefen, tiefen Liebesbeziehung von Jesus rauszureissen. Der Widersacher hat ein Ziel, er möchte verhindern, dass du dein Leben ganz Jesus zur Verfügung stellst. Er möchte verhindern, dass du dein Leben ganz Gott weißt für deinen Dienst. Ich war kürzlich unterwegs, Apostelgeschichte 16 vom Apostelkonzil, wo es Spannungen hatten, mit theologischen Fragen auseinandernehmen. Und haben es Männer gesucht, die dem Problem Herr werden können. Wissen Sie, was für Kriterien? Männer, die ihr Leben ganz Gott weiten. Und weihe, tiege ab an Jesus, hat die Widersacher ein Ziel, er möchte das unter allen Umständen verhindern. Weshalb lässt Gott Versuchung zu? Er war das mal überlegt. Weshalb lässt Gott Versuchung zu? Ich gebe euch die Antwort. Er möchte dich prüfen, bist du treu? Er möchte dich prüfen, bist du treu? Er möchte dich prüfen, bist du demütig? Ich könnte euch jetzt die Bibelstelle aufzählen, 5. Mose, wo Gott sein Volk in die Wüste führt, zum Abklären, ist das Volk mir treu? Und sie zu demütigen. Der dritte Punkt, Geduld. Geduld. Bin ich geduldig? Oder wirf ich den ganzen Glauben weg in meiner Ungeduld? Im 5. Kapitel widmet der Jakobus dem Thema Geduld ein grosses Maß. Der 4. Punkt, Standhaftigkeit. In den ersten Versen kommt es zweimal vor, das Wort. Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, Treue, Demut und Standhaftigkeit. Zweimal vor. Der Asaph, Psalm 73, sagt, ich wäre fast gestrauchelt, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Wie schnell kommst du ins Straucheln? Wie schnell wirst du unsicher auf den Füßen? Ich merke das in meinem Leben. Und der letzte Gedanke, warum lässt Gott Versuchungen zu? Es heißt im Vers 3, dann werdet ihr vollkommen und es wird euch an nichts fehlen. Nächster Punkt. Jetzt kommen wir zu den vier Versuchungen. Versuchungen in den Führungen Gottes. Das ist die Versuchung, die nicht zur Sünde führt, die mich aber erprobt, bin ich im Glauben standhaft? Stichwort: Wie stelle ich mir meine Lebensführung vor? Ich fange jetzt an mit einem ganz simplen Beispiel von gestern vom Odi. Am Freitag hat er den Super-G gewonnen. Gestern als Top-Favorit ins Rennen. Was ist er geworden? Sechste. Seine Lebensplanung, seine Saisonplanung war darauf ausgerichtet, ich will endlich Kitzbühel gewinnen. Man redet nur von den ersten vier, von den ersten drei. Die Lebensplanung durchkreuzt. Jetzt werde ich ernster. Wir waren am Freitagabend mit einem Ehepaar zusammen. Die haben ihren Sohn verloren, 2017 in Amerika bei einem Autounfall. Und was mir dort klar wurde, ist, sie hat mir gesagt, wir haben nicht einen Moment mit Gott gehadert. Nicht einen Moment Gott angeklagt. Aber es ist ein massiver Eingriff in deine Lebensplanung. Der junge Mann war verlobt. Hätte im Mai heiraten, ein Jahr darauf, im 18. Alles geplant. Die ganze Lebensführung über den Haufen geschossen. Sie hat mir gesagt, es war so hart nach den Vieren, das Dritte, ich habe noch einen anderen Sohn. Wie nach den Vieren, das Dritte. Die Lebensplanung über Bord. Einfach alles anders. Ich habe ja am Weihnachtsgottesdienst erzählt, gute Freunde von uns haben den Sohn verloren. Am 10. Januar war die Beerdigung in der Stadt Kilarau. 550 Leute. Er hat mir am Telefon gesagt, ich bin so erschüttert, ich bin so enttäuscht ab Jesus. Ich bin so enttäuscht. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr die Bibel lesen. Ich habe gesagt, lass dir Zeit. Erschüttere deine ganze Lebensführung. Warum lässt das Gott zu? Diese Frage kommt bei der Versuchung 1. Warum lässt... Die Warum-Frage, da kann ich jetzt schon sagen, ist die falsche Frage. Du musst dich fragen, wozu lässt das Gott zu? Schicksalsschläge, wo deinen Lebensplan, deine Lebensführung über den Haufen werfen. Ein Familiendorm, das erschüttert dich im tiefsten von dem Glauben. Diese Versuchung führt höchstens ins Hadern, ins Zweifeln, aber nicht in die Sünde. Zweitens, Versuchung in den Gedanken. Die dritte, die zweite Art. Das ist bei mir die größte Versuchung. Was habe ich vor Augen? Und als ich den Jakob durchgelesen habe, ist mir da der krasse Vergleich von Arm und Reich in Sinn gekommen. Es heißt da, soll ich vor Augen halten, zweimal im gleichen Wortlaut, soll ich vor Augen halten. Sag mir, was du siehst, und ich sag dir, wer du bist. Sähe einen Gedanken, und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat, und du erntest eine Gewohnheit. Gedanken. Das ist für mich die größte Herausforderung. Meine Gedanken reinzuhalten. Der Kampf um die Sünde wird in unseren Gedanken gewonnen. Oder wir verlieren. Der Kampf in den Gedanken. Darum sagt der Jesus, wer eine Frau in den Gedanken begehrt, begehrt Ehebruch. Und die ganze säkulare Welt ist ausgerichtet auf Verführung von unseren Gedanken. Die ganze säkulare Welt. Ich könnte da x Beispiele erzählen. Was habe ich vor Augen? Drittens, die Versuchung des Fleisches. Das hat eine Logik. Augen, Versuchung des Fleisches. Was begehre ich? Was besitze ich? Was begehre ich oder was besitzt mich? Entschuldigung. Oh, ich habe manchmal so viel Begehrlichkeit in meinem Leben. Die Versuchung, das könnte die Bibel durchpredigen. Denke an einen David, an einen Achan. David, Sexualität mit der Bathsheba. Der Achan, das Geld. Was begehre ich? Was besitzt mich? Und das ist ja logische Reihenfolge. Das Auge gibt eine wunderbare Stelle im Lukas 11. Wenn dein Auge klar ist, ist dein ganzer Leib rein. Ist dein Auge finster, ist der ganze Leib finster. Das ist Konsequenz, die Versuchung des Fleisches. Und viertens, die Versuchung im geistlichen Leben. Was habe ich für Erwartungen? Das ist mir so klar geworden, einfach abgebrochen auf die vier Punkte. Aber das sind die vier Hauptarten der Versuchung. Führung, Gedanken, Fleisch, geistliche Leben. Nichts will der Teufel so stark vereiteln wie ein Leben, das für Gott geweiht ist. Und der ist so clever. Der weiß genau, wo meine Schwachpunkte sind. Weiß es haargenau. Jetzt kommen wir schon bald zu der letzten Folie. Wie verhalte ich mich in der Anfechtung? Erstens, kann ich mein Leben reflektieren? Kann ich mein Leben, wie nehme ich mein Leben wahr? Psalm 139, Vers 23 ist ein Vers. Psalm 139, Vers 23, möchte ich kurz lesen. Ich bin gerade im Psalm 119 am Lesen. Und das ist mal der Vers 139, Vers 23. Da sagt der Psalmist folgendes: Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe und erkenne meine Gedanken. Erforsche mich, Gott. Reflektiere heißt, bis ehrlich vor Gott. Wir müssen doch Helden im Verduschen. Bin ich ehrlich? Ich habe nicht meine ganze Ehrlichkeit heute Morgen vor. Aber im tiefsten, tiefsten Kämmerchen mit Jesus möchte ich ehrlich sagen, Herr, dort habe ich ein Problem. Das heisst reflektieren. Prüfe, erkenne, wie ich es meine. Kannst du dein Leben reflektieren? Wo bin ich am meisten angefochten? Ist es in den Führungen von Gott? Ist es in den Gedanken? Im Fleisch oder im geistlichen Leben? Wo bin ich am meisten angefochten? Du musst dir diese Frage ehrlich stellen. Das ist keine Schande. Keine Schande. Wo lasse ich mich gerne überwältigen? Es gibt doch Bereiche, da habe ich es noch gern, wenn es kützelt. Hallo? Das ist doch cool. Dann lasse ich mich einfach damit einziehen. Und schon ist es passiert. Es gibt Bereiche, da lasse ich mich so gerne überwältigen. Und wenn ich mich überwältigen lasse, dann kommt es zur Sünde. Das ist genau die dritte Art, die drei Arten. Die wollen dich wegtreiben von Jesus und verführen dich zur Sünde. Ich habe die Frage für mich beantwortet. Die musst du selber für dich beantworten. Welche Strategie habe ich im Kampf? Und die wichtigste Strategie, das vertrauensvolle Gebet. Jakobus 1, 5 bis 7, 5 bis 8. Habe ich eine Strategie im Kampf? Wo erlebe ich Niederlagen und Siege? Ich habe einen Mensch, Sessi, der hat so viel Schaden angerichtet, der christliche Gemeinde. Ich habe manchmal Gedanken über den. Am liebsten würde ich mal einen Ton im Ischpartuster hören. Schmeißen, sorry. Solche Gedanken. Oder am liebsten würde ich... Ich bin kein Engel. Niederlage. Sieg. Und die letzte Frage. Was ist mein größter Schatz? Jakobus 12. Er wird den Siegeskranz, das ewige Leben erhalten, die gesagt haben, die ihn lieben. Die größte Motivation gegen alles ist die Liebe zu Jesus. Die größte Bewahrung von anderen Frauen ist die Liebe zu der Anneliese. Wegen dem muss ich die Frauen nicht hassen, die anderen. Aber sie hat Priorität. Größte und das Wichtigste ist, was ist mein größter Schatz? Ich habe die 12 Verse im Überblick predigt. Sind ihr nachgekommen? Sind ihr mitgekommen? Jetzt wäre es ganz spannend, wenn wir austauschen würden. Was hast du heute Morgen gelernt? Jetzt haben wir die Möglichkeit. Andreas hat es gesagt, Leben teilen. Wir müssen nicht auf die Predigt eingehen, das wäre egoistisch pur. Ich möchte euch einfach mitgeben auf den Weg. Frage 6. Was ist mein größter Schatz? Jesus. Danke vielmals.